Corona-Ausschusssitzung Nummer 59. Rainer Füllmich berichtet im Interview auf BITTEL.TV.
Herzlich willkommen bei BITTEL.TV einfach anders. Corona-Ausschusssitzung 59. Der Teufel steckt im Detail. Das war die 59. Sitzung am letzten Freitag. Ich freue mich natürlich wieder sehr, Rainer begrüßen zu dürfen. Und wir werden dann gleich rüberschalten. Ich bin natürlich gespannt, was er zu melden hat. Ich weiß, er war, glaube ich, heute in Berlin, war jetzt kurz im Stau, darum hat es kurze Zeitverzögerung gegeben. Aber jetzt freue ich mich umso mehr, die Neuigkeiten zu erfahren, weil ich weiß gar nichts. Ich hatte keine Zeit reinzuschauen und ich glaube, er hat viel zu berichten. Ich habe nur mal im Chat gelesen, dass es super spannend war und sehr interessant, auch heftig. Also ich lasse mich überraschen und freue mich jetzt sehr, Rainer zu begrüßen. Hallo, lieber Rainer.
Hallo, Roger. Gut, dass es jetzt endlich geklappt hat. Aber wir sind eben aus Berlin zurückgefahren. Eigentlich wollte ich mit dem Zug fahren, aber das ging nicht, weil ich da aufgehalten wurde. Zu viele nette Leute in Berlin. Das war ja der erste Geburtstag der Partei Die Basis, der da auch ein bisschen gefeiert wurde. Und dadurch habe ich den Zug verpasst. Dann haben mich aber zwei Mitglieder der Basis, Hans-Jürgen und Jutta, mitgenommen und haben einen riesen Umweg gefahren. Die hätten eigentlich von da aus nach Richtung Cuxhaven fahren müssen, sind aber nach Göttingen gefahren. Also Wahnsinn. Sonst hätte ich es gar nicht geschafft. Und da war ein Unfall auf der Straße, auf der Strecke. Deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Aber jetzt ist alles gut.
Perfektes Timing. Du warst heute in Berlin. Ich glaube, es war ein toller Event. Magst du kurz was sagen?
Ja, das war wirklich gut. Beim Olympiastadion hatten wir uns getroffen und da mit Wolfgang, war auch da, Wolfgang Kodak, Viviane und ich, Stefan Kohn waren da, wir haben alle Reden gehalten, haben uns super mit den Menschen da unterhalten, war wirklich eine tolle Stimmung, kam sehr viel positive Energie rüber, wie man so sagt. Viviane hatte gerade ein Feuerwehrauto gekauft, so einen richtigen Feuerwehrwagen,
echt?
Uralte Karre aus Jahrgang 77 oder sowas. Und den benutzt sie jetzt auch für die Basis. Also hat sie mit ihrem Geld gekauft, da hat keiner irgendwas gespendet oder so.
Okay.
Da kannst du auf dem Dach sitzen. Da saßen wir dann mit Stefan Kohn und haben dann ein Interview gegeben. War schon cool. Man muss nur sagen, die Polizei, mit der man grundsätzlich gut zurechtkommt, hatte offenbar den Auftrag, alles zu stören. Also die marschierten da bei bestem Wetter durch, kontrollierten da die Masken, haben Bußgeldbescheide und all so einen Scheiß ausgestellt. Also wirklich, na gut, also das Problem wird sich ja dann zum Jahresende und zu Beginn des nächsten Jahres wahrscheinlich ein bisschen auflösen. Wir werfen der Polizei auch nichts vor, aber die Leute, die dafür verantwortlich sind, die werden alle einen hohen, hohen, hohen Preis bezahlen, da bin ich ganz sicher.
Ja, es ist unglaublich, was Berlin wirklich bekannt ist mit der Polizei, aber da hast du richtig gesagt, die Polizisten könnten remonstrieren, das wissen wir ja, aber die machen einfach ihren Job, sind da wirklich indoktriniert und that's it. Und das hoffe ich sehr, dass natürlich nicht zu entschuldigen ist, wenn irgendwelche Polizeigewalt ist. Das haben wir schon x-mal diskutiert. Da gibt es natürlich auch Videobeweise und so weiter. Das wird auch verfolgt. Das ist dokumentiert. Das braucht einfach eine gewisse Zeit, bis man das Ganze aufarbeiten kann. Aber kommen wir zum Corona-Ausschuss Nummer 59. Ich glaube, das war wieder sehr intensiv. Ich bin gespannt. Was kannst du uns berichten?
Also war schon wirklich spannend, das muss man sagen. Wir hatten zuerst den Dr. Andreas Diemer. Das ist ein Arzt für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren. Und er hatte zusammen mit anderen eine echte Maskenstudie gemacht. Die baute auch ein bisschen auf dem auf, was der Egon Janssen, der Kinderarzt, gemacht hat, der ja ausgebremst wurde. Mhm. Weil, obwohl er da eine Menge Spenden hatte, ich glaube 100.000 Euro, nicht das gemacht wurde, was eigentlich mit den Spenden gemacht werden sollte. Also er ist im Grunde böse verarscht worden von der Universität, wir sagen mal nicht den Namen. Aber aufbauend auf seiner Arbeit hat der Dr. Diemer und andere, da gehörte auch Professor Harald Wallach dazu, der das Ganze koordiniert hat, Da haben die und hier Stefan Hockerts auch, der Toxikologe Stefan Hockerts, die haben also eine Studie gemacht und haben geguckt, was ist denn nun mit diesen Masken, dass sie nichts bringen, weiß inzwischen fast jeder, auch wenn die meisten Menschen scheinbar den Eindruck haben, dass Kaffeefilter vor dem Gesicht was ganz Tolles ist, aber die meisten Menschen, also es sieht so behämmert aus, dass du eigentlich nur 10 Sekunden nachdenken musst, dann weißt du, das dient allein der Unterwerfung und Erniedrigung. Aber gut, viele machen das eben mit, wobei wir noch nicht mal sicher sein können, dass all die, die dabei mitmachen, wirklich ernsthaft mitmachen oder das einfach, wovon ich ausgehe, eine Menge Leute das einfach nur machen, weil sie keinen Stress haben wollen und sich sagen, na, ist ja nicht so schlimm. Doch, ist doch schlimm. Denn diese Studie hat ergeben, das bezieht sich auf die Gesichtsmasken bei Kindern, aber du kannst ja rückrechnen, dass das auch für Erwachsene nicht so klasse ist. Ja. Die hat ergeben, dass der Kohlendioxidgehalt in der Atemluft bei Kindern unter Gesichtsmasken auf inakzeptabel hohe Werte von über 13.000 Parts per Million, kann man auch anders rechnen, aber er hat es jetzt mit Parts per Million gemacht, sogar 14.000 hat er gesagt, und das ist 7-fach überhöht. Denn mehr als 2000 Parts per Million sollen in der Atemluft nicht vorhanden sein. Das hat das Umweltbundesamt schon im Jahre 2008 festgestellt. Also es ist eindeutig, dass das auf keinen Fall gesund ist, mal abgesehen davon, dass wir inzwischen wissen, dass hinter diesen Masken ist ja feucht, sehr schnell es zu Pilzbildung kommt. Also Schimmelpilzbildung und das und was weiß ich noch alles, und dass du diesen ganzen Müll dann auch noch einatmest. Für Kinder ist es besonders schlimm. Je kleiner das Kind, desto schwieriger das Ganze, desto gefährlicher das Ganze. Die Forscher haben zunächst ohne Maske gemessen und dann in zufälliger Reihenfolge mit einer OP-Maske, also diese normalen Dinger, und dann mit einer FFP2-Maske und dann nochmal ohne Maske. Vor allem interessierte dabei der Kohlendioxidgehalt der eingeatmeten Luft, sagte einer der Teilnehmer, den Ingenieur hatten wir auch schon mal bei uns im Ausschuss, Dr. Treindl aus Österreich. Und er sagt, der Totraum in der Maske ist für Kinder, also das, was hier so wie so ein großer Schnorchel da vorne ist, Kinder haben ja kleinere Gesichter, ist für Kinder natürlich viel größer als für Erwachsene. Aber wenn du irgendwo lang marschierst, wo ganz viele Leute mit Maske sind und die atmen, dann siehst du jedes Mal, das Ding dehnt sich ein und wieder aus, ein und wieder aus. Du siehst also auch Erwachsene, darauf hat Wolfgang auch hingewiesen, auch Erwachsene müssen schon erhöht arbeiten. Das geht nicht mehr auf normalem Wege, sondern du musst schon ein bisschen kämpfen, damit du dann noch vernünftig Luft kriegst. Luft im Sinne von Sauerstoff. Also in diesem Totraum sammelt sich das ausgeatmete Kohlendioxid und mischt sich mit der einströmenden Luft. Und weil es ja dann nicht komplett rausgeht an den Seiten und so, ist das Ding zwar nicht dicht, aber dennoch, es sammelt sich da vorne und wird rückgeatmet. Und weil bei Kindern der Atemvorgang schneller geht und auch weniger Druck erzeugt, ist das gerade bei ihnen ein Problem des mangelnden Gasaustausches. Auch Kindermasken, haben die gesagt, also du kannst ja auch kleinere bauen, lösen das Problem nicht. Die hatten sie nämlich auch dabei, ändert nichts. Die Daten, so sagt dann Professor Wallach, mit dem wir am Schluss der Sitzung noch weitergesprochen haben, in anderem Zusammenhang, die Daten sprechen eine klare Sprache, die Effekte sind sehr groß, klinisch hochbedeutsam und statistisch sehr signifikant. Einen Unterschied zwischen den Masken sieht man kaum, also FFP2 und die OP-Masken. Aber selbst die FFP2-Masken erzeugen noch einen höheren Wert als die OP-Masken, aber auch die OP-Masken liegen immer noch um das 6-fache über dem, was das Umweltbundesamt als Grenze für die Gesundheitsgefährdung einstuft. Also es besteht überhaupt kein Zweifel, hätte man sich eigentlich auch ohne Sachverständigengutachten denken können. Es besteht überhaupt kein Zweifel, dass das für jeden, der das Zeug sich umschnallt, gefährlich ist, aber für Kinder eben umso mehr, besonders eben für kleine Kinder.
Also kann man sagen, diese normalen Masken, diese blauen Dinger, ist kein riesiger Unterschied gegen die FFP2, also sind beide höchst gefährlich?
Beides. Das ist also ein minimaler Unterschied, aber auch die normalen, in Anführungsstrichen, OP-Masken, also diese blauen, von denen du da sprichst, sind immer noch sechsfach, die produzieren immer noch eine sechsfach erhöhte Kohlendioxidrückatmung. Das bedeutet sechsfach erhöht über dem, was gesundheitsgefährdend sein soll. Sechsmal mehr als das, wo man sagt, ab hier ist es gesundheitsgefährdend. Aber gut. Früher wurden noch so komische Spiele gespielt. Ne? Da gab es doch mal so eine Zeit, als ich klein war, meine Schwester hat das mal gemacht. Da hockst du dich auf den Boden und atmest ganz schnell und
naja,
irgendwie
dann bist du bewusstlos.
Alle ohnmächtig. Ja, ja. Da waren sie bewusstlos. Also das hier ist schlimmer, würde ich meinen, nach allem, was wir gehört haben. Also größere Kinder atmen tiefer, die kommen damit ein bisschen besser zurecht als die Kleinen. Aber eins steht ganz klar fest, wer jetzt noch Kinder zum Maskentragen, ja, muss man schon sagen, erpresst oder zwingt,
nötigt,
der begeht eine Körperverletzung, ganz klar und deutlich. Es besteht überhaupt kein Zweifel daran. Ich sage ja immer, abgerechnet wird zum Schluss, auch wenn wir jetzt unser Justizsystem hier in Deutschland noch in die Tonne kloppen können, weil wir ja völlig rechtsfreien Raum haben. Irgendwann kommt der Tag und der ist nicht mehr allzu fern. Dann werden diese Leute dafür sehr, 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 sehr teuer bezahlen müssen. Jo, Hyperkapnie, so heißt das, also ja, zu viel Kohlendioxid. Der Körper reagiert auf diesen Mangel mit verstärkter Produktion an Erythrozyten. Ja, also so oder so, ab hier ist klar, das ist Körperverletzung, wer Menschen dazu zwingt, die Maske zu tragen, insbesondere natürlich Kinder, weil die besonders große Schwierigkeiten damit haben, der begeht eine Körperverletzung. Und wir haben schon von Fällen gehört, wo Kinder im Unterricht oder an anderer Stelle umgefallen sind, große Probleme hatten. Also das ist nicht einfach so dahergesagt, sondern diese Körperverletzungsprobleme, die werden irgendwann abgerechnet. Von uns oder von anderen.
Haben die, wo die entsprechende Studie durchgeführt haben, auch berichtet, wie sie jetzt da mit diesen Resultaten umgehen? Weil das nehme ich an, das muss ja, sollte ja viral gehen, weltweit. Hat man da schon Feedback?
Also diese Studie, das war nicht ganz einfach, die zu publizieren, haben sie erzählt. Die wurde im Januar schon durchgeführt oder begonnen. Im März gab es dann diese Messungen. Und dann haben sie die in einer bestimmten Zeitschrift veröffentlicht. Ich glaube, das war irgendwas mit Pediatrics oder so ähnlich heißt sie. Das ist jedenfalls die wichtigste kindermedizinische Kinderarztzeitschrift international. Ich hab das hier irgendwo aufgeschrieben, ich finde es jetzt aber nicht mehr. Aber eine renommierte Zeitschrift. Die haben denen das Leben richtig schwer gemacht. 20 Mal, so hat er es gesagt, hin und her, bis dann endlich alle Fußnoten so waren, wie sie die haben wollten. Aber immerhin, sie haben es veröffentlicht. Und jetzt hast du da draußen eine öffentliche Studie, die sagt, das hier ist für Kinder hochgefährlich. Also wird es wird Wirkung haben. Vielleicht, weil sie ja Teile der Justiz, also in Deutschland weiteste Teile der Justiz, lange, lange, lange unter Kontrolle gebracht haben, nicht sofort. Aber in dem Moment, wo an einem der anderen Plätze, wir sind ja international massiv unterwegs und da passiert jetzt gerade in diesen Wochen sehr viel, in dem Moment, wo in einem dieser anderen Plätze der Durchbruch erzielt wird, wird sich das Ganze ändern. Und dann wird auch in Deutschland die Justiz agieren müssen. Wir wissen, dass auf Dauer mit dieser Justiz und diesem Justizsystem nichts zu machen ist. Das muss komplett umgekrempelt werden. Vielleicht werden wir, wenn wir zur Regionalität zurückkommen und uns in der Region vernetzen, in der Region für landwirtschaftliche Sicherheit und für Energiesicherheit sorgen und unsere eigenen Krankenhäuser haben, dann wird man auch eine eigene Justiz haben. Also da wird es nicht mehr ausreichen, dass da jemand irgendwie ein, zwei gute Examina gemacht hat. Das führt in der Regel zu Paragraphenreitern, die keine Ahnung von gar nichts haben, sondern da wird man dann auch darauf achten müssen, dass diese Menschen empathisch sind, eben Menschen sind, auch mit Menschen umgehen können, sodass die dann in der jeweiligen Region, wo hoffentlich dann jeweils eine maßgeschneiderte Regelung an Gesetzen oder überhaupt Regelungen von der Community selbst gemacht wird, da werden dann diese Richter hoffentlich gewählt werden können. Ich halte das für eine viel bessere Nummer, damit eben nicht diese Paragraphenreiter, die nichts können außer Paragraphen auswendig lernen, damit nicht die im Sattel sitzen, sondern die richtigen Menschen, die zusätzlich wissen, wie Jura funktioniert. Aber das ist eine andere Geschichte, nur weil du gerade gefragt hast, was wird daraus? Ja. Da wird was draus werden, so oder so.
Ist dann die Studie, nehme ich an, ist natürlich international auch ein Thema. Habt ihr das weitergegeben, eventuell sogar übersetzt? Oder wie kann man sich das vorstellen? Oder ist das automatisch schon Englisch? Oder
Ja, wir werden das auch bei uns posten. Also ich hatte schon am 30. eine Pressemeldung von Professor Wallach, Professor Hockerts und den anderen bekommen. Aber die mussten noch ein paar Tage dicht halten. Also ich glaube, einen Tag vor der Sendung konnten wir dann damit rauskommen. Und deshalb sind sie jetzt damit auch rausgekommen, dass das Ding akzeptiert ist. Denn du musst ja bei all dem, was hier läuft, musst ja immer damit rechnen, dass hier Leute versuchen, da reinzugrätschen und was zu stören. Das ist bei den Rechtsstreiten so. Da werden Richter ausgetauscht, dann werden plötzlich irgendwelche merkwürdigen Sachen wie Streitwerterhöhungen gemacht. Das ist bei diesen wissenschaftlichen Zeitschriften auch so. Deswegen haben sie denen das Leben offenbar ein bisschen schwer gemacht. Aber sie haben es ja alles erfüllt, so kamen sie eben nicht mehr drum herum. Und nun ist die Studie da draußen. Sehr die gut. wird sicherlich Schlagzeilen machen, tja. Ja, wir haben dann danach Whitney Webb gehabt. Das ist eine sehr bekannte Autorin und Rechercheurin, die schreibt und recherchiert hauptsächlich zu den Themen Geheimdienst, Technik, Überwachung und Bürgerrechte. Sie hat auch was zum Cyberpolygon gemacht. Ist allerdings, redet so schnell, so viel, dass sie auch selber ein paar Mal gesagt hat, ja, ich neige dazu, das so zu machen. Aber du kommst da kaum hinterher. Deswegen werde ich das auch stark abkürzen. Wir werden aus diesem Interview, werden wir einen kurzen, also rausgeschnitten aus der langen Sitzung, werden wir, das machen wir immer mehr jetzt, ein kurzes eigenes Interview mit ihr machen. Und da kann sich das dann jeder angucken. Da wird es auch deutsche Untertitel zu geben. Ich fasse es einfach zusammen, weil das, was sie da losgesprudelt hat, ich habe zwar alles mitgeschrieben, aber ich musste so schnell schreiben, dass ich es kaum noch lesen kann. Also, langer Rede, kurzer Sinn. Was sie sagen kann, ist, aufgrund ihrer journalistischen, investigativ-journalistischen Tätigkeit, dass alle diese Impfstoffe, ob das nun AstraZeneca oder Johnson & Johnson oder Moderna oder Pfizer ist, dass die alle mit dem Military Industrial Complex, also mit militärischen Zielen zu tun haben. Das haben wir uns ungefähr schon so gedacht, dass da auch noch Google eine Rolle spielt. Eric Schmidt, das ist einer der Gründer, die haben da mitgemacht und sammeln eben Daten zum Beispiel ein. Jedenfalls ist sie jemand, der nicht aus nichts kommt, sondern sie hat angefangen als Investigative Reporter bei einer Zeitschrift namens Midpress. Da war sie angestellte Schreiberin. Dann ist sie aber schnell aufgrund ihrer doch ziemlich brisanten Erkenntnisse, die sie dann natürlich auch veröffentlichen wollte, vor eine Wand gelaufen. Hat auch einiges zu Jeff Epstein gemacht, auch sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, dazu kann ich noch ein bisschen was zusammenfummeln aus dem, was ich hier noch gerade so eben lesen kann. Feststeht jedenfalls, dass diese ganzen Impffirmen immer über irgendeine zentrale Firma ganz, ganz, ganz viele Beteiligte hat. Zum Beispiel die Chinesen, also bei, was war das hier, AstraZeneca, da hängen die Chinesen mit drin, da hängt der Wellcome Trust mit drin, da hängt die britische Regierung mit drin, warte mal, und natürlich die an keinem Betrug vorbeigehende Deutsche Bank über sowas wie Bravo Capital, die hängen da auch mit drin.
Was für eine Überraschung.
Ja, das hat mich gar nicht geschockt, ehrlich gesagt. Ja, also aber das ist nicht beschränkt auf AstraZeneca, sondern das gilt auch für alle anderen. Bei AstraZeneca ist es so, dass die offenbar in vielen westlichen Ländern diesen Impfstoff, da sind wohl so jedenfalls ist es der Eindruck, ziemlich viele und ziemlich böse Nebenwirkungen aufgetreten. Wird dieses Zeug in den westlichen Ländern nur noch relativ selten benutzt. Deutschland hat kein Problem, ne? Deutschland immer rein damit. Aber in Afrika, Südostasien, Südamerika, so sagt es Whitney Webb, da wird das Zeug sozusagen gedumpt. Sie hat lange Zeit in Chile gelebt und da sagt sie, da läuft das auch. Dann hat sie sich noch ein bisschen genauer zu, also das war AstraZeneca, dann hat sie sich noch ein bisschen genauer zu Johnson & Johnson geäußert, aber dasselbe Spiel, das US-Militär hängt da drin. Da gibt es sogar, das hat mich völlig überrascht, da gibt es einen Impfstoff gegen Anthrax, wusste ich nicht. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, kurz nach 9/11, wo ja auch inzwischen große Zweifel daran bestehen, was da wirklich passiert ist, ob die offizielle Version nicht vielleicht völlig falsch ist. Aber kurz nach 9/11 gab es ja zwei Antragsanschläge auf zwei Senatoren, nämlich ausgerechnet auf die zwei Senatoren, die nicht bereit waren, diese extremen Maßregeln, die ganz neuen Sicherheitsmaßregeln mitzumachen. Und die sind dadurch auf Linie gebracht worden. Aber ich wusste nicht, dass es dann, und zwar auch schon vor 9/11, so einen Anthrax-Impfstoff gibt, der natürlich, wie immer, viele Menschen umgebracht hat. Dadurch haben dann sehr viele im Militär, denn die sollten das zuerst nehmen, sich geweigert. Da hat sie Sachen erzählt, die konnte ich nicht glauben. Da wurden die zwangsweise festgehalten, am Boden festgeschnallt und geimpft, sagt sie. Wir haben das nicht überprüft, ob das stimmt. Jedenfalls sind diese Praktiken schon äußerst, äußerst seltsam. Okay. Ja, im Pentagon auch. Übrigens hat sie dann erzählt, dass im Rahmen von Impfungen oder Impfversuchen, also Studien sozusagen, früher wurden ja mal Studien gemacht, davon ist man jetzt ja völlig weg, weil man sich sagt, es ist viel besser, wenn wir die Laborratten live erleben. Da gab es einen Lawsuit, den das Pentagon verloren hat, weil die die Soldaten als Laborratten benutzt hatten. Also die wussten es auch nicht damals. Also das, was jetzt gerade passiert, scheint so neu dann doch wieder nicht zu sein. Wir wissen ja, dass das in vielen sogenannten Entwicklungsländern auch schon so gewesen ist. Sie hat auch noch ein bisschen was zu Pfizer und Moderna gesagt. Auch das begann mit einem significant Investment von DARPA. DARPA ist ein Verteidigungsunternehmen, die viele Experimente machen im Sinne des Verteidigungsministeriums, zum Beispiel auch Brain-Machine-Interfaces. Da sind wir dann wieder beim Transhumanismus gelandet. Also auch da wieder hängt das Militär knietief drin. Da sind dann neue Entwicklungen, die uns ein bisschen überrascht haben. Also Silicon Valley arbeitet jetzt zusammen. Deswegen sagt man ja auch, die Tech- und die Pharmaindustrie sind miteinander verschmolzen. Kannst du kaum mehr unterscheiden. An der Entwicklung von Precision Medicine, so nennt sich das, Precision Medicine. Da sammeln die, um dich ganz genau entsprechend deinen Bedürfnissen behandeln zu können, so der Euphemismus in Wahrheit, um dich durchleuchten und kontrollieren zu können. Da sammeln sie massenhaft Daten. Die Deutschen machen dabei mit, einer der wichtigsten Datenlieferanten und einer der Protagonisten, der richtig geil darauf ist, ist unser Gesundheitsminister, sodass sie dann Predictive Diagnoses liefern können. Also bevor du krank wirst, können sie dir schon sagen, was du haben wirst, was natürlich insbesondere für die Versicherungsindustrie wichtig ist, weil die werden dich natürlich nicht mehr versichern, wenn klar ist, dass du diese beispielsweise eine genetische Neigung zu irgendeiner Krebsform hast. All das ist also die schöne neue Welt, die sie da beschrieben hat. Dann hat sie sich auch noch zu Epstein geäußert, dass der also schon wesentlich länger als Bill Gates es zugestehen will, mit Bill Gates zu tun hatte, nämlich seit den 1990ern und nicht erst seit 2000 und ein paar kaputte. Dass in dieser ganzen, und Epstein, ich weiß nicht, ob man sich daran erinnert, der ist ja nicht nur als Kinderschänder unterwegs gewesen, was ja schon schlimm genug ist, sondern er war ja auch der Meinung, weil er so ein brillanter Kopf war, dass sein Genmaterial weltweit verteilt werden muss. Er wollte also eine Menge Frauen imprägnieren, wie es hieß. Also du siehst, hier geht es um vollständig wahnsinnige Leute, um Psychopathen und Soziopathen, die hinter diesen Unternehmen stecken, die wiederum in diese ganzen Firmen rein investiert haben. Victoria's Secret, das ist der Typ Leslie Wexner, der hat Victoria's Secret gegründet. Auch eine, bei manchen Männern beliebte Truppe, aber auch da ein bisschen nah am Kindesmissbrauch. Und er war eben sehr schön und eng mit dem Epstein, hat ihn jedenfalls auch finanziert. Ja, Wolfgang hat dann dazwischen gegrätscht, hat gesagt, naja, also ganz so weit, wie die hier versuchen, uns glauben zu machen, sind die wohl noch nicht. Hier wird sehr viel Propaganda gemacht mit dieser Precision Medicine und den ganzen Datensammelaktionen. Wir können das nicht wirklich erkennen. Wir wissen, dass da eine Menge Propaganda ist, aber wir wissen auch, dass die in einigen Bereichen schon ziemlich weit sind, auch wenn das alles nicht so richtig funktioniert. Ja, und was kann man machen? Ja, sagt sie, du musst dein Recht auf Widerspruch, auf to refuse consent, exercise the right to consent oder refuse consent. Also ich mache nicht mit. Das in der Tat funktioniert. Nur die meisten Menschen sind zu feige dazu. Aber wenn man sieht, dass der Tony Roman von Anfang dieser Krise bis heute nicht einen Tag seinen Laden zugemacht hat und dass die ihm einfach nicht beikommen können, weil er selbstbewusst dasteht und sagt, ihr könnt das mit allen möglichen Leuten machen, aber nicht mit mir. Ich berufe mich auf unsere Verfassung. Ich bin Amerikaner, ich bin ein freier Mensch. Also man sieht, dass es schon geht, ne? Aber es erfordert offenbar sehr viel Energie und ein bisschen Mut.
Es geht wahrscheinlich auch um ein gewisses Standing, wo man einfach haben muss. Und das ist halt mit der Einschüchterung, mit der Polizei und so weiter gar nicht so einfach. Aber ich glaube, das ist der Weg, dass wir uns mental versuchen zu stärken, in unserer Mitte sind und dann wirklich mit einem klaren Standing, friedvoll, ganz klar friedlich, aber sehr bestimmt auftreten, sagen, hey Leute, ich kenne meine Verfassung, ich habe das Recht, frei zu atmen. Es ist ein Menschenrecht zu atmen und deshalb trage ich auch keine Maske.
Und jetzt erst recht. Also wir haben ja wir haben den Evidence. Wir können uns für alles, also inzwischen gibt es für alles Evidence. Wir jedenfalls haben ihn im Ausschuss und andere werden das auch haben. Aber wir haben es auf jeden Fall. Das heißt, ich kann jedes Mal sagen, nee, mit der Impfung, Jungs, das macht keinen Sinn. Das ist hochgefährlich. Da kommen wir jetzt gleich noch zu. Das mit der Maske macht keinen Sinn. Das ist hochgefährlich. Siehe diese Studie. Die Lockdowns hochgefährlich sind und absolut auch, gar nichts bringen, Studien. Die Leute umbringen. Da haben wir nun reichlich Studien. Ne? Eine der bekanntesten ist eben von John
Ioannidis. Aber Sie sagen, nicht zu vergessen, der PCR-Test wohl für die Tonne ist.
Das ist der entscheidende Punkt. Niemals vergessen. Immer wieder wiederholen. Das ist der entscheidende Punkt. Der PCR-Test ist die einzige Grundlage für alles. Und der PCR-Test kann nicht das, was hier von Drosten behauptet wird. Ja, selbst, das ist das Irre. Wenn du auf die Beipackzettel guckst, da steht ausdrücklich drin, nicht für diagnostic purposes, nicht für diagnostische Zwecke. Und Drosten benutzt ihn dafür und die WHO auch. Aber du siehst, das funktioniert. Die meisten Menschen interessieren sich nicht dafür, beziehungsweise merken es nicht. Sie sagte übrigens auch nochmal angesprochen auf diesen Cyber Polygon, der soll ja am 9. Juli oder so stattfinden. Also mal sehen, also das ist auch eine Dreistigkeit sondergleichen, dass wir da sitzen und sagen, die Typen kündigen ja alles an, was sie an Sauereien vorhaben, machen wir einfach mal mit. Ne? Ich halte das für sehr dumm, aber warten wir mal ab, was dann passiert. Ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird und wenn, dann wird es nicht so richtig funktionieren. Im Übrigen würden die sich auch selber teilweise jedenfalls Namen nehmen. Sie sagt, diese gefakte Pandemic, das ist der Cyber Polygon, das ist eine gefakte Pandemic in der Virtual World, sagt sie. Ne? Also es wird so getan, als würde die zusammenbrechen. Natürlich bricht sie genauso wenig zusammen, wie wir hier ein Gesundheitssystem zusammengebrochen haben. Aber das alles soll uns dahin führen zu der digitalisierten, zu Digital ID, also die digitalisierten Identität und dann auch noch zum digitalisierten Geld, wo wieder die Deutsche Bank eine große Rolle spielen wird. Sie sagt, und das ist auch meine Wahrnehmung, ich bin ja mal Banker gewesen, sie sagt, alle Banken stehen so gut wie völlig vor der Pleite. Alle. Ja. Aber dadurch, dass sie plötzlich ihre eigene Währung sich zurechtbasteln können und was ganz Neues machen können, hoffen die sich gerade noch so wie Münchhausen am Schopf aus dem Sumpf ziehen zu können. Ich glaube, das wird nichts. Ja, so viel zu Whitney Webb. Da war viel mehr, aber wir werden sie uns nochmal und dann etwas ruhiger anhören müssen. Ich muss sie vorher so ein bisschen organisieren, da wird das einfacher.
Das ist ziemlich heftig. Also es ist unglaublich, was da abgeht auch mit diesen ganzen Banken. Du bist ja Banker gewesen, da hast du ja auch in der Deutschen Bank entsprechende Erfahrung, was die auch Dreck am Stecken haben. Da sind wir uns, glaube ich, beide einig. Und es ist einfach eine Frage der Zeit, bis das Ganze fallen wird. Und ich denke auch, das ganze System, es werden ja Billionen reingepumpt in das Wirtschaftssystem, um das irgendwie aufrechterhalten zu können. Die Menschen sehen das nicht. Ich habe heute wieder einen Post gesehen. Es geht wirklich steil nach oben, diese Bilanzsumme. Das ist eine Frage der Zeit. Dann kracht das alles zusammen. Wie das genau enden wird, weiß ich nicht. Aber dass das ein Crash sein wird, glaube, da sind wir uns einig. Die Frage ist nur noch, wann.
Ja, da wird kein Weg dran vorbeiführen. Und das ist auch gut so. Nur es darf dann eben nicht die andere Seite sagen, so ab hier diktieren wir alles, was sie ja jetzt schon tun, sondern wir müssen dann übernehmen. Und ich glaube, das wird uns gelingen, weil einfach der ganze Dreck ja jetzt auch hochkommt. Ne? Ich will es nicht nochmal vertiefen, aber ja. In Kanada werden ständig neue tote Kinder gefunden. Das hängt hier mit zusammen. Hier gibt es ein geniales Video, ich weiß nicht, ob ich es dir geschickt habe, von einem Afroamerikaner im Auto.
Ja, hab's geteilt.
Na, also super Teil, der blickt genau durch und der sagt, genau die gleichen Leute, die diese toten Kinder da beerdigt haben, genau die gleichen Leute sind die, die euch diese Jabs hier in den Arm verpassen wollen. Ja. Überlegt euch das. Ne? Da ist schon mal eine Beerdigung gewesen. Ne? Nun gut. Ja. Wir haben danach Susharit Bhakti gehört. Mit dem hatte ich mich vorher schon mal getroffen und mit einigen anderen. Und er hat einige gute, aber auch ein paar etwas schlechtere Nachrichten zu vermelden gehabt. Die gute ist jedenfalls die, dass wir längst Herdenimmunität erreicht haben. Es hat er festgestellt, indem er, es gibt drei Studien, die Geimpfte untersucht haben. Einen Tag danach, nach der Impfung, einen Tag danach erschien das Spike-Protein im Blut der Probanden. Das bedeutet aber, dass schon Immunität da ist. Die Dänen haben 203 gesicherte Covid-19-Fälle, die alle wirklich SARS-CoV-2 hatten, also diese Abart, so würde ich es mal bezeichnen, der Grippe. Und da waren, die erste Gruppe hatte eine schwere Infektion durchgemacht, die zweite eine leichte oder mittelschwere und die dritte hatte so gut wie keine Symptome, also nur minimale. Von diesen 203 hatten 202 Antikörper. Das heißt, die waren immun. Und damit geht er davon aus, das bestätigt Wolfgang und die anderen auch, dass wir längst Herdenimmunität erreicht haben. Auch John Ioannidis sagt das ja. Komischerweise ist er trotzdem für Impfung. Also es ist so ein bisschen so ein Spagat, den er da macht, der nicht gesund ist. Aber er versucht eben noch einen Teil im Mainstream zu bleiben. Nur das kostet Leben. Bhakti sagt, Lügen, das werfen wir jetzt John Ioannidis nicht vor, aber den Behörden. Lügen kosten Leben, denn diese Impfungen machen, also dadurch, es gibt einen ersten Bericht, den haben wir jetzt nicht hier in der Sitzung gehabt, aber es gibt einen ersten Bericht einer Autopsie eines Geimpften. In New Jersey war das, glaube ich. Und dieser Bericht ist dann einem angesehenen Mediziner zugeschickt worden, der sollte sich dazu äußern. Er hat gesagt, oh mein Gott, aber meinen Namen dürft ihr nicht benutzen, ansonsten erzähle ich es euch. Und er berichtet im Grunde das, was auch Susharit und Wolfgang und John und Mike Yeadon und Luc Montagnier alle berichtet haben. Dieser Impfstoff, der soll eigentlich an der Einstichstelle bleiben und da dann seinen Job erledigen, tut er aber nicht, sondern er wird praktisch durch den ganzen Körper gepeitscht, sodass, und das ist Ergebnis der Autopsie gewesen, so wie es dieser Mediziner dann berichtet, die mRNA überall im gesamten Körper ist, in allen Zellen ist, ebenso der Spike-Protein. Das wissen wir ja nun, ist hochgiftig, ist hochgefährlich, bohrt überall Löcher rein. So hat das Susharit Bhakti anhand der Arterien erklärt. Also du hast hier deine Arterie wie ein Rohr und dann bong, 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 kommen da überall Löcher rein. Da ist das Spike drin. Ich habe jetzt von einem Verstorbenen, der Ex-Freundin von mir, deren Onkel ist, also ihre Eltern sind geimpft worden, beide jetzt schwer krank, ihr Onkel ist tot, der wurde untersucht, alle Organe waren durchlöchert. Das passt zu dem, was Susharit Bhakti erzählt hat.
Ja, wie sind wir eigentlich momentan in Bezug auf Untersuchungen? Wird da weltweit ein bisschen mehr Anstrengung gemacht, um unabhängige Obduktionen zu machen oder wie sieht's da aus?
Es sieht so aus, auch hier in Deutschland wird das ja versucht. Professor Burkhardt, den wir bei uns hatten, der strengt sich da sehr an, zusammen mit den Kollegen, ich glaube Elmar Becker ist das von Anwälte für Aufklärung, bemühen wir uns um möglichst viele Autopsien, weil die wurden immer schon in Deutschland viel zu wenig durchgeführt. Also ich habe mal, als ich früher noch Medizinrecht gemacht habe, mit dem Leiter der Göttinger Rechtsmedizin ein paar Vorträge gehalten, mit dem damaligen Leiter. Und da kam dann raus bei den Rechtsmedizinern, dass, weil hier viel, viel, viel zu wenig Autopsien durchgeführt werden, nur maximal 10% aller Morde überhaupt entdeckt werden. Also 90% geht einfach so durch, weil man einfach nicht hinguckt. Und so ist das eben bisher auch hier in diesem Zusammenhang gewesen. Man könnte es feststellen, aber man will es ja offensichtlich nicht. Denn du erinnerst dich, das RKI hat ja extra gesagt, nee, das brauchen wir nicht.
Ja. Ja. Das war ja damals ganz krass, dass wir viele das wahrscheinlich gar nicht kennen. Ganz am Anfang hat das RKI sogar verboten, Obduktionen durchzuführen. Und dann hat ja dann die Pathologenvereinigung einen Brief rausgelassen, der den Bodo veröffentlicht hat. Der ging dann viral. Und nachdem hat dann RKI die Bedingungen verändert. Und da gab es dann die ersten Untersuchungen von Professor Büschel. Diese Resultate kennen wir ja, dass da keiner an Covid-19 gestorben ist, sondern nur mit. Und das war kein einziger Patient, war die Todesursache Covid-19. Und das war ja dann sehr interessant. Er hat mittlerweile auch ein bisschen seine Meinung geändert, aber nichtsdestotrotz, diese Versuche kennen wir. Die Leute schreiben zum Teil auch im Chat, wenn so klare Beweise sind, und das muss ich natürlich sagen, da kämpfen wir natürlich, zum Beispiel so ein Bericht wie Sushri Bhakti, er sagt Herdenimmunität von 90%. Das müsste ja eigentlich durch die ganze Welt, durch die ganzen Medien, wie ein Knaller durchgehen. Also,
ja, aber du weißt ja, was los ist. Deswegen habe ich mich ja schon fast geradezu öffentlich mit Wolfgang gestritten in irgendeiner unserer Sitzungen, weil er so, ihr müsst doch jetzt endlich mal. Ja, das stimmt. Die Rechtslage ist völlig klar. Alles, was hier passiert, ist rechtswidrig und verfassungswidrig. Aber die Richterschaft ist korrupt, durch und durch. Nicht alle. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich meine jetzt Korruption im Sinne der Definition von Transparency International. Das ist, glaube ich, der Missbrauch anvertrauter Macht zum eigenen oder privaten Vorteil. Na, das heißt nicht notwendigerweise, dass du Geld kriegst. Hier geht es um sehr viel Geld, Schmiergeld. Ne? Das heißt auch, dass deine Karriere damit beschleunigt oder beendet werden kann. Das meine ich mit Korruption. Und das ist der Grund, warum du nicht durchkommst. In Deutschland ist es noch schlimmer als überall sonst, beispielsweise als in Österreich, weil hier der Deckel richtig dicht ist und sehr, sehr viele Menschen, guck mal, die Aktion da mit der Durchsuchung von 14 Standorten. Zwei Richter werden durchsucht, die einfach nur ihren Job machen. Drei Sachverständige werden durchsucht, die einfach nur ihren Job machen. Ein Künstler, nur weil er einen der Richter kennt, wird durchsucht. Nur weil er mit ihm befreundet ist. Ne? Und eine Anwältin wird durchsucht, ist ja auch passiert, die in dem Fall, das nennt sich Familienanwältin, die in dem Fall die Rechte der betroffenen Kinder vertreten hat. Der Richter in Weimar hat ja nur seinen Job gemacht. Er kriegt einen Hinweis darauf, dass das, was mit den Kindern in der Schule gemacht wird, für diese Kinder gefährlich ist, sowohl physisch als auch psychisch. Er sagt, ich kann es nicht selber entscheiden, aber es klingt plausibel. Also holt er sich Sachverständige ran. Mhm. Macht jeder normale Richter, jedenfalls wenn er seinen Job versteht. Also holt er sich Sachverständige ran. PCR-Sachverständige, Kämmerer und jemanden, der sich mit Masken auskennt, Professor Kapstein, und jemanden, Professor Kuhmantner, der sich mit Kinderpsychologie auskennt. Er kommt aufgrund der Gutachten zu dem Ergebnis, dass das, was mit den Kindern gemacht wird, Klammer auf, dazu brauche ich kein Gutachten, Klammer zu, dass das, was mit den Kindern gemacht wird, extrem schädlich ist und unterbindet alles. Er macht seinen Job. Und daraufhin passiert das. Welchen Zweck hat das? Also Rechtsbeugung wird ihm ja nicht vorgeworfen, weil er inhaltlichen Fehler gemacht hat oder so. Das wäre sowieso absurd, ne? Fehler macht jeder. Sondern Rechtsbeugung, das greift keiner an. Inhaltlich trauen die sich ja an die Substanz nicht ran, diese feige Bande. Sondern es wird ihm nur vorgeworfen, Rechtsbeugung, weil er nicht zuständig gewesen sei. Als Familienrichter ist er nicht für das Leid der Kinder zuständig, obwohl es in 1666 BGB steht. Wenn das Kindeswohl gefährdet ist, wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dann ist er natürlich zuständig. Wer denn sonst, wenn nicht der Familienrichter? Nein, sagen die, das hätte das Verwaltungsgericht machen müssen. Lassen aber die Revision zu, weil sie es also für möglich halten, dass der BGH das anders sieht, was ziemlich offensichtlich ist, dass das anders sieht, weil auch zwei andere Oberlandesgerichte das anders gesehen haben. Ne? Karlsruhe und ich glaube irgendwo in Bayern noch was. Also Bamberg war das. So, und das ist doch ganz klar, wozu das dient. Allein der Einschüchterung der Absolut. Richterschaft. Ja? Und hier und die Anwältin, die gar nicht da war, im Urlaub war, die wurde auch durchsucht. Da lag die Akte auf dem Tisch. Die Akte, die sie sich bestellt hatte, weil sie sehr konkrete Anhaltspunkte dafür hatte, dass der Angriff über die Beschwerde nur deshalb möglich war, weil die die Daten verfälscht haben. Eigentlich war das verfristet, aber sie sollen die Daten verfälscht haben. Deswegen hat sie sich die Akte kommen lassen. Was nehmen die mit? Die Akte. Ja.
Das ist krass. Also wenn du überlegst, das mit den Regierungen, wenn jetzt ein Bhakti oder ein Wodarg, wo ja wirklich bekannte Experten sind, sie werden diffamiert. Aber wenn solche Menschen jetzt sagen, hey, wir haben circa 90% Herdenimmunität. Wenn ich Gesundheitsminister wäre, dann würde ich die zumindest anhören, weil nur die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht ein Promille, dass das stimmen könnte, wäre mir genug, um diese Menschen anzuhören. Da würde ich sofort sagen, hey, komm an meinen Tisch, ich will mal diese These hören. Ich bin da nicht gleicher Meinung, aber ich möchte mal hören, was ihr zu sagen habt. Aber das alleine beweist mir doch, dass sie null Interesse haben für einen Diskurs. Null. 0,0.
Das ist, glaube ich, entscheidend. Diese Erkenntnis ist aber bei der Allgemeinbevölkerung noch lange nicht da. Bei uns ist sie da, dass es hier eben nicht um Gesundheit geht, sondern um was völlig anderes. Aber die Erkenntnis, die dahinter liegt, ist so dunkel, dass das für die meisten Menschen zu viel ist. Ich habe eben mit den Amerikanern besprochen, denen geht es ja nicht anders. Aber sehr gute Sachen laufen da. Ich will kurz noch beenden, was Professor Bhakti gesagt hat. Also die mRNA, die eben nicht an der Einstichstelle bleiben, die verlassen die Blutbahn nach dem zweiten Jab, also nach dem zweiten Stich, den du da kriegst. Und dann hast du Probleme. Auch die Plazenta, sagt er, wird durchlöchert. Das könnte auch problematisch werden. Wir haben schon von anderen Medizinern gehört, dass nicht nur bei den Frauen, möglicherweise nur in Anführungsstrichen eine Schwangerschaft kaputt gemacht wird. Wir haben heute wieder Erkenntnisse bekommen, muss ich noch überprüfen, in 80% der Fälle, wo schwangere Mütter geimpft wurden, kam es zu einem Schwangerschaftsabbruch. Fehlgeburt. Bei Männern soll das endgültig sein. Also nicht nur eine Schwangerschaft, die sie nicht mehr schaffen, sondern gar keine mehr. Mal sehen, was passiert, wenn die das merken. Er sagt, was er gesehen hat, ist wie ein Blick in die lebende Hölle, sagt Professor Bhakti. Er ist ein bisschen emotional zwar, aber er neigt nicht wirklich zu Übertreibungen. Er sagt, hat nochmal darauf hingewiesen, bei Tierversuchen mit dieser mRNA-Geschichte war es so, dass sich diese ganzen Giftstoffe, muss man ja inzwischen sagen, in den Ovarien und in den Testis wiedergefunden, also in den Fortpflanzungsorganen wiedergefunden hat. Gut, also die gute Nachricht, wir sind schon längst immun, wir haben längst Herdenimmunität und es ist ganz gefährlich, immune Leute zu impfen. Die schlechte Nachricht, mit jeder Impfung steigert sich die Gefahr. Also wenn die jetzt versuchen, den dritten oder vierten oder fünften Booster zu machen, jedes Mal wird es noch gefährlicher, auch was diese Thromboserisiken angeht. Ja, also er sagte, wenn jemand ohnehin schon, es gibt ja genetisch eine Neigung dazu hat, zu Thrombosen, dann kann die erste Impfung schon tödlich sein, im wahrsten Sinne des Wortes, oder zu schweren Schwierigkeiten führen, wie bei Frau Klüglein, die allerdings gar keine Neigung dazu hatte. Wer noch keine Neigung hatte, der bekommt sie durch die Impfung, sagt er. Und mit dem nächsten Jab noch schlimmer, noch schlimmer, noch schlimmer, sodass es irgendwann noch dem reinen Zufall überlassen ist, ob du, wenn du ins Flugzeug steigst, da besteht ja dann eine größere Thrombosegefahr, da in 11.000 Meter Höhe oder so, sodass es dem Zufall überlassen bleibt, ob du lebend wieder rauskommst. Aber verlassen wir das Feld, da muss man ja gleich wieder so eine Flasche Corona trinken, um
das auszuhalten.
Wir haben dann die Eheleute Goodman gehört. Jeff Goodman und seine Frau Pamela hatten einen Sohn, also er aus erster Ehe, das war nicht ihr Sohn, Benjamin, kerngesund. Der hatte allerdings vor 5 Jahren mal eine Herzklappenoperation, aber auch danach wieder kerngesund, super sportlich, keinerlei sonstige Vorerkrankungen. Der wurde 2-mal in der Woche getestet und hatte dann die konnten nur per Telefon dabei sein. Boah, ich muss dir noch was erzählen. Die sind am Tag vorher, als offenbar irgendwie bekannt wurde, dass sie bei uns auftreten würden, sind die bedroht worden. Ne? Morddrohung. Ja, ich habe sie angerufen, habe gesagt, Jeff, wer sich einmal erpressen lässt, ist immer erpressbar. Und du hast gute Nerven. Das ist klar, das kann ich gut verstehen, dass du wegen deines Sohnes in tiefer Trauer bist. Aber du hast gute Nerven. Du weißt, dass das kein guter Weg ist. Niemals dich erpressen lassen. Und dann hat er sich gerappelt und seine Frau dann auch gesagt, okay, du hast recht, wir kommen morgen. Das haben sie gemacht. Und das muss man schon anerkennen. Ich hab das, Viviane hat dann immer so mich gepusht, hat gesagt, Rainer, ich muss mit denen reden. Weil sie wollte, dass wir denen zu verstehen geben, dass wir das hoch, hoch anrechnen, dass sie sich in dieser Situation aufgrund dieses harten Verlustes, der extrem schlimm ist, dass sie sich trotzdem bereit gefunden haben, darüber zu erzählen, die ganze Geschichte zu erzählen. Sie hat es dann am Ende auch gesagt und hat sich bei denen bedankt und konnte die Tränen nicht mehr zurückhalten. Ja? Ich habe ihr gesagt, Viviane, mir ging es da auch nicht besser. Nur wenn ich gleich damit angefangen hätte, hätten wir gar nicht mehr reden können. Dann hätten alle nur geheult. Aber sie ist diejenige, die dann das Ganze wieder rundgekriegt hat. Also der Junge war kerngesund. Er hatte Angebote bei 3 angesehenen Universitäten. Da hätte er studieren können. Und die haben nur eine Voraussetzung gehabt. Du musst geimpft sein, wenn du hier auf dem Campus bist. Ja, also da siehst du wieder, wie die Drecksarbeit auf die Ärzte, auf die Universitäten abgeschoben wird. Die Regierungen, sprich die Hintermänner der Regierungen, sprich die Pharma- und Tech-Konzerne und ihre Hintermänner, die machen sich die Hände nicht schmutzig. Die überlassen das, deswegen gibt es ja keine Impfpflicht. Die überlassen das diesen Unternehmen, die machen das dann schon. Ja, und dann hat er sich impfen lassen in einem Walgreens Drugstore. Das ist eine Apothekenkette in den USA. Und da ist er reingegangen, hat seine Impfung gekriegt. Da habe ich gesagt, ja, ist er denn in irgendeiner Weise aufgeklärt worden? Nö, die haben ihm nur gesagt, ist safe and effective. Safe and effective. Wir wissen, das Gegenteil ist der Fall. Es ist weder effective, noch ist es safe. Es ist hochgefährlich. Naja, er ist dann zurück nach Hause gegangen nach der Impfung. Er lebt da mit seiner Verlobten zusammen oder lebte mit seiner Verlobten zusammen. Kriegte dann ziemlich böse Kopfschmerzen, die dann wieder weggingen. Um 1 Uhr morgens ist er dann aus dem Schlaf aufgeschreckt, aufgewacht, kriegte noch schlimmere Kopfschmerzen und Schüttelfrost bis etwa 4 Uhr morgens, also 12, das ist dann 12 Stunden nach der Impfung, in Anführungsstrichen Impfung. Und dann kriegte er einen Herzstillstand. Dann kamen die Notfallmediziner, die haben versucht, ihn wiederzubeleben, ist nicht gelungen, haben ihn ins Krankenhaus gebracht. Er war vermutlich, sagte Jeff Goodman, er war vermutlich schon tot, als er da ankam. Es ist eine Autopsie durchgeführt worden, die ist bisher inconclusive, also man weiß nicht so richtig, sagen aber, das Herz war vergrößert. Die Toxikologie ist noch nicht abgeschlossen. Der Coroner, also der Gerichtsmediziner, der hier zuständig ist, der hat gesagt, dass Fieber hätte dazu geführt, dass er eine Herzattacke, also einen Herzinfarkt bekommen hätte. Aber da muss man sich natürlich fragen, woher kommt denn dann das Fieber? Und Susharit Bhakti, die waren beide noch da, Wolfgang war ja persönlich da und Susharit war per Zoom da. Der sagte, kein gesunder junger Mensch stirbt nach 4 Stunden Fieber. Geht gar nicht. Da ist was ganz anderes los. Wolfgang tippt auf ein, und die waren sich beide einig, auf ein toxikologisches, also Vergiftungsproblem, eine allergische Reaktion und weist darauf hin, dass sehr viele junge Männer nach Impfung Herzprobleme bekommen haben. Gesunde junge Männer. Wir erinnern uns an den Fußballspieler, diesen dänischen. Fiel ja auch fast tot um. Ne? Er hatte nur einfach Glück, dass er von den besten Medizinern, die greifbar waren, sofort betreut werden konnte. Ja, sie sagen, beide Eltern waren immer noch ziemlich shaken, kann man sagen. Ja. Sie sagen, hier geht es nicht nur um Benjamin, hier geht es um mehr. Es geht darum, das haben die ganz klar und deutlich gesagt, das ist auch meine Meinung, es geht darum, dass es hier um Genozid geht, um Massenmord. Das ist nach allem, was wir jetzt wissen, diese Einschätzung ist evidence-based, das ist wahr. Es ist die Frage, wann die anderen was merken. Ne? Erst bevor sie sozusagen die Pistole am Kopf haben, dann ist es zu spät oder vielleicht doch noch rechtzeitig. Aber sie werden was merken. Inzwischen ist aber so eine große Impfzurückhaltung in den USA, das hatte uns ja auch schon Leslie Mnookin gesagt, das hatte uns auch Dr. Simone Gold gesagt, dass die alles versuchen, Lotterien machen, da kannst du 1 Million gewinnen, wenn du dich impfen lässt. Sie benutzen inzwischen die übrig gebliebenen Impfdosen, die will keiner mehr haben. Also bei 43% sind die in eine Stahlwand gelaufen. Das sind jetzt unsere Leute, das sind wir und die Leute, die vielleicht nicht ganz so hart drauf sind wie wir, aber trotzdem unserer Meinung sind und nur eben nichts gesagt haben. Die kriegen sie jetzt nicht. Ne? Jetzt haben sie also ganz, ganz viele übrig gebliebene Impfdosen und die benutzen sie jetzt als Booster-Shots, also kriegst du Nummer 3, dann Nummer 4, Nummer 5, für all diese Mutanten, für alle Variants, als Booster-Shots. Das heißt, die wird wieder rundherum gemischt. AstraZeneca, ihn hat Johnson & Johnson getroffen, hier den Benjamin. AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer wird rundherum gemischt. Jeder was, Laie kann was sich ist vorstellen, mit, dass das irgendwie nicht gesund ist.
Was haben die Eltern? Werden die weitergehen? Weil der Gerichtsmediziner hat ja gesagt, wegen Fieber, gibt es eine Möglichkeit, da eine weitere Meinung einzuholen? Oder wie gehen Sie damit um?
Du, ich glaube, dass der Vater ist, der hat Kampfkraft. Der ist natürlich im Moment ganz kaputt, aber der hat Kampfkraft. Der wird das weiterverfolgen. Das Problem wird immer das sein, so wie in Deutschland auch. Wenn du 5 Angehörige hast und 2 sagen, wir wollen es wissen und 3 sagen nein, dann wirst du keinen Staatsanwalt dazu bringen und keinen Arzt dazu bringen, dass er es macht. Nicht in dieser gegenwärtigen Situation. Aber bei ihm weiß man es nicht. Seine Ex-Frau, vielleicht ist er ja on speaking terms noch sozusagen mit ihr, dann könnte das gehen.
Also wegen der Mutation, da kann ich vielleicht noch eine interessante Grafik zeigen. Die kennt sie vielleicht auch noch nicht, weiß nicht. Das ist die Grafik, die ich heute gesehen habe, vom 1. Februar bis zum 21. Juni in England. Das ist, da seht ihr die Alpha- und die Delta-Variante. Und da seht ihr die entsprechende Tote. Wir hatten bei Alpha 66 und da hatten wir bei Delta älter als, na jünger als 50, 66 und 8 und älter als 50, 1551 und bei Delta bisher 109 Tote. Also das ist wieder mal die Angstmacherei. Es kann sein, dass sie ansteckender ist, diese Mutante, diese Möchtegern-Mutante. Aber wie ihr sehen könnt, hat das mit Gefährlichkeit nichts mehr zu tun. Und das ist ja so spannend. Da hört man nichts davon. Man hört nur noch, es ist so ansteckend. Das ist jetzt das. Und aber wie viele Leute, dass wir auf der Intensivstation sind, wie viele Leute, das sterben, das wird nicht ins Verhältnis gesetzt. Und das ist ein Skandal.
Entspricht übrigens genau dem, was uns auch Dr. Knut Witkowski gesagt hat. Das ist ein Deutscher, der seit vielen, vielen Jahren in New York lebt. Auch damals, der hat schon mal an der Rockefeller University gearbeitet, glaube ich. Der hat uns genau dasselbe gesagt. Er sagt, diese Variante, diese Mutanten, die sind möglicherweise ansteckender, aber weit weniger gefährlich. Und genau das sagt ja diese Grafik auch aus. Ne? Und daraus versuchen sie jetzt wieder einen zu zimmern. Also in Tansania ist ja die andere Seite der Medaille. Da ist jetzt Winter oder Herbst. Da beginnt die Grippesaison und diesmal offenbar sehr schlimm. Ist aber alles normal. Wenn du einen Totalausfall der Grippe hattest, sollen wir angeblich gehabt haben, oder ein, zwei milde Grippe-Seasons gehabt hast, dann kommt dann irgendwann eine schwerere. Und das wird wiederum benutzt, um zu sagen, oh, das ist die nächste Covid-Mutante, ihr müsst euch alle impfen lassen. Verunsichert die Leute da sehr. Das ist genau das, was wir jetzt, während wir noch die Ruhe vor dem Sturm sehen, schon erwarten können für den Winter oder Herbst für uns. Wird bei uns genauso gespielt werden und die meisten werden vermutlich drauf reinfallen.
Also Grippe, da werde ich vielleicht mal, weil wir so viele Leute sind, das mal live zeigen. Das ist mal interessant. Ich habe hier die offizielle Seite von WHO. Da machen wir doch mal von 16 bis 21 Woche. Was haben wir da mal? Was sind wir? 26, glaube ich, könnte passen. Woche 1. Und dann schauen wir mal die Grippe an, wie das so ausschaut bei der WHO. Live können wir das mal zusammen testen, es wird jetzt geladen. Und jetzt seht ihr mal, Grippe, jawohl, dann geht's wieder runter. 2017, 2018 war heftig, dann 2019 und dann... Oh!
Ja.
Wer
es glaubt, wird selig, ne?
Also... Ich weiß nicht, ob das alle schon gekannt haben, aber das ist jedes Mal so ein Knaller, wenn man das sieht. Aber ich wollte das mal kurz live zeigen, weil ich kann mir vorstellen, dass einige das noch nicht gekannt haben. Die Grippe ist ausgestorben und die meisten sagen, ja, das hat damit zu tun, weil wir eben uns an die Maßnahmen halten und alle so toll die Masken tragen.
Oh Mann,
Oh.
ey Mann, was willst du dazu sagen? Da kannst du nicht mehr drüber reden, Roger. Das
Das
kann man nur noch mit viel Alkohol aushalten, glaube ich.
oder mit Galgenhumor.
Ja, genau, das
Tja.
ist besser. Ja, wir haben zum Schluss nochmal den Professor Wallach, der an der ersten Maskenstudie ja auch beteiligt war, live bei uns gehabt. Der und Wolfgang haben sich dann ein bisschen unterhalten. Es gibt nämlich noch eine Studie, die Professor Wallach gemacht hat mit einem anderen Kollegen, dessen Name ich hier jetzt gerade mal nicht wiederfinde. Heißt Rainer wie ich, bloß mit AI und nicht mit EI. Aber es fällt mir noch wieder ein. Und die haben eine Studie veröffentlicht, die eigentlich längst von der, sagen wir mal, von den öffentlichen Institutionen hätte durchgeführt werden müssen. Möglicherweise von der EMA oder in Deutschland von den dafür zuständigen Leuten wie dem PI oder so. Ist aber ja nicht passiert. Das nennt sich, Sicherheitsdaten müssen erhoben werden. Dazu macht man normalerweise eine sogenannte Post-Marketing-Studie. Also wenn das Zeug im Markt ist, dann guckt man danach nach. Post-Marketing heißt normalerweise innerhalb von, sagen wir mal, 2 Monaten oder so. Inzwischen ist es ja schon ein bisschen länger her. Es würde nicht nur die Möglichkeit bestehen, sondern es besteht sogar das dringende Erfordernis, eine solche Studie durchzuführen, weil wir jetzt sehen, wie die Nebenwirkungen in Anführungsstrichen, die Nebenwirkungen hier explodieren sozusagen. Ist aber nicht passiert. Und darum haben Wallach und der andere Rainer, sagen wir es mal so, dieses, ich könnte jetzt nachgucken, aber dann muss ich das Bild kurz ausmachen, das mache ich jetzt
Was
nicht.
schon.
Darum haben die selber so eine Studie gemacht. Und sagen beide natürlich, erst recht muss eine solche Post-Marketing-Studie mit Sicherheitsdaten durchgeführt werden, wenn es sich um ein gar nicht wirklich zugelassenes Medikament, sondern um ein Medikament handelt, was nur eine Notfallzulassung hat. Erst recht, weil da ja besondere Risiken bestehen. Eine einzige Studie, die gab es dazu, die haben sie dann genommen, um daraus was abzulesen und haben die offiziellen Daten, also zum Beispiel die RKI-Daten genommen, um sich selber ein Bild zu machen, und haben dabei festgestellt, dass 2 Todesfälle durch die Impfungen entstehen, um 3, warte mal, 2 Todesfälle durch Impfung, um 3 durch Covid zu verhindern. Also du tötest 2 Menschen durch die Impfung und damit verhinderst du 3 durch das eigentliche Virus. Oder sie haben es nochmal anders aufgebaut, und ich glaube, es ging um BioNTech dabei. Du musst 16.000 Menschen impfen, um einen Todesfall zu verhindern. 16.000 Menschen musst du impfen, um einen Todesfall zu verhindern. Aber auf 100.000 Impfungen haben wir inzwischen 4,11, also 4,11 Todesfälle. Mit anderen Worten, weil ich mit Zahlen nicht gut umgehen kann, das Risiko, an der Impfung zu sterben oder schwere Schäden davon zu tragen, ist unvertretbar hoch im Verhältnis zu dem Risiko, an Covid zu erkranken. Wir wissen, dass es bei unter 70-Jährigen gegen null tendiert, bei Kindern sowieso. Null, 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 null. Ja, also da gesunde Menschen wie den Benjamin so einer Impfung auszusetzen, es ist einfach völliger Irrsinn.
Ja,
Nun wurden
wir
die
haben
aber.
immer noch Untersterblichkeit kommt noch dazu. Also das wissen viele auch nicht.
Ja, es ist mit logischen Mitteln nicht zu erklären, außer man öffnet sich mal der Überlegung, dass es gar nicht um Gesundheit geht, ne? Aber gut, das ist ein harter, ein schwerer Schritt.
Ja.
Reaktion auf diese, also offizielle Zahlen haben die benutzt, ne? Offizielle Zahlen. Die Reaktion auf diese Studie war verheerend. Das ist in einem angesehenen Online-Magazin, vielleicht ist es bald nicht mehr ganz so angesehen, namens Vaccines Online Journal veröffentlicht worden, peer-reviewed worden. Dabei muss man berücksichtigen, die Daten, die da erhoben worden sind, was die Nebenwirkungen angeht, die sind zu 95% muss man sagen, oder nein, 95% der echten Nebenwirkungen werden gar nicht angezeigt. Wir hatten das schon mal so ähnlich, als wir über die Veröffentlichung des VAERS-Register, also der amerikanischen Impfnebenwirkung gesprochen haben. Da haben wir auch gesagt, so 1% wird überhaupt nur angezeigt, manchmal ein bisschen mehr. Aber hier in diesem Zusammenhang muss man damit rechnen, dass es viel weniger ist, weil ja ein unfassbarer Druck ausgeübt wird, damit eben nichts rauskommt. Keine Autopsie zum Beispiel. Ja, also jedenfalls gab es einen Shitstorm. Und das hat der Rainer dann ziemlich deutlich erläutert, hat dann auch die Leute, die sich gemeldet haben und dann meistens online mit ganz viel Schaum vor dem Mund gewütet haben, hat dann auch, die Namen kannst du ja sehen, die Bilder kannst du auch sehen. Und ich habe dann so scherzhaft gesagt, ja, also wirklich bösartigst geschrieben. Und gesagt, ja, also der sieht ja auch wirklich so aus, als wäre er an jedem denkbaren Verbrechen beteiligt gewesen, was es hier gegeben hat. Einer von den Jungs mit Schaum vorm Mund. Aber das ist eigentlich ein Niveau, auf dem du nicht mehr reden kannst. Weil ich habe gesagt, sind das denn wirklich Wissenschaftler? Es sind, glaube ich, keine Wissenschaftler. Oder es sind gefakte Wissenschaftler, wo die, so wie die sich ihre Young Leaders zurechtstricken mit gefakten Biografien. Also Baerbock ohne jeden, ohne jede abgeschlossene Buch, nicht Schulausbildung, Berufsausbildung. Ne? Vielleicht sind das ja auch schon Leute, die von denen da platziert wurden.
Aber das Gleiche, bei Lauterbach, da gibt es jetzt auch einen tollen Film, ja. Habe ich auch gezeigt, was der Typ eigentlich drauf hat oder eben nicht drauf hat. Praxis keine, und das mit dem Epidemiologe kann es auch gleich knicken, da sagt seine Frau ganz klar, ist er nicht, und das wurde ja dann auch entsprechend angepasst, man weiß es nicht so genau, aber in Bezug auf Zahlen vielleicht noch ein kleiner Schwenker, kennst du die überhaupt, die Weltkarte, diese da?
Nee, kenne ich nicht.
Die kann ich dir empfehlen, da kann man auf jedes Land draufklicken, das wird jeden Tag aktualisiert. Und da siehst du um gewichtete 7-Tage-Mortalität bis 10%, 20% und so weiter weltweit. Und da kannst du jedes Land anklicken. Und da siehst du gerade die Fälle, verstorbene Rate, hast du eine tolle Übersicht. Also das finde ich eine sehr, sehr gelungene Arbeit, wo man dann auch sofort auf einen Blick auf das Land klicken kann. Nehmen wir mal zum Beispiel Deutschland. Fälle 3 Millionen, verstorben 91.000, verstorbene Rate 0,1%, bla, bla, bla. Also, kann ich empfehlen, coronakarten.com. Ich werde euch das dann noch in den Chat stellen. Aber es ist halt so verrückt, wir können Zahlen zeigen bis zum Abwinken und wir können alles beweisen und trotzdem wollen die nicht zuhören. Das ist irgendwie beratungsresistent.
Ja, vor allem wird den Leuten jetzt hier, die den Job machen, so wie wir im Corona-Ausschuss den Job machen, den der Bundestag 100.000 Mal hätte machen müssen. Ne? Hier machen die den Job, machen dann diese Post-Marketing-Studie fertig und benutzen dazu auch noch die offiziellen Zahlen vom RKI, EMA oder wem auch immer. Die offiziellen Zahlen. Und da wird ihnen vorgeworfen, das geht nicht, weil die Zahlen nicht stimmen. Hä?
Ja, und wenn du,
was heißt das denn?
Und wenn du das siehst, dass du dann irgendwo etwas gemischt wird, gemunkelt, dann kannst du sagen, nimmst du mal zu AstraZeneca, da müssen wir normalerweise 12 Wochen warten, das dauert zu lange. Komm, dann nehmen wir jetzt Pfizer oder BioNTech ein bisschen mischen. Das haben sie ja sicher alles getestet. Und das wurde, glaube ich, auch besprochen schon bei unter Experten, dass das noch viel gefährlicher ist, anstatt zweimal diese Sumpfsuppe, AstraZeneca, wenn du das mischen tust, wird das noch viel heftiger. Und das ist für mich ganz klar das Gefühl, sie wollen so schnell als möglich so viele Menschen wie möglich sumpfen, dass sie nicht 12 Wochen warten müssen, sondern nach 4 Wochen den zweiten Shot geben können. So kommt es mir vor.
Das scheint mir auch offensichtlich zu sein. Also, aber die Art und Weise, wie mit diesen beiden Wissenschaftlern umgegangen wird, das ist schon erschreckend. Das muss man schon ganz klar und deutlich sagen. Das ist erschreckend. Jedenfalls, wenn man davon ausgeht, dass die Leute, die hier so mit Schaum vorm Mund unterwegs sind, Wissenschaftler sind. Wie gesagt, ich habe ja eben schon gesagt, ich habe meine Zweifel, dass sie es wirklich sind. Eine andere Persönlichkeit aus dieser Truppe sagte, hey, das könnt ihr doch nicht bringen. Die Kausalität ist ja gar nicht erwiesen. Das haben die auch nicht behauptet, sondern sie haben einfach nur diese Register sich angeguckt. Die Holländer übrigens, bei denen wird so ein Register sehr, sehr akribisch gepflegt. Die haben wohl die meisten und die besten Zahlen, am wenigsten die Polen Deutschland ist, man wundert sich nicht, im unteren Drittel. Ne? Also sie haben aber auch nicht behauptet, dass das kausal gewesen ist, sondern es ist nur, deswegen sind ja auch die Register aufgezogen, auch VAERS. Das sind Nebenwirkungen nach Impfung, das heißt noch nicht aufgrund der Impfung. Nur aufgrund der Tatsache, dass hier Dinge plötzlich passieren, die vor diesen Impfungen nicht passiert sind, kann man zumindest mal ein paar Rückschlüsse ziehen. Und da müsste eigentlich jetzt endlich mal diese Post-Marketing-Study durchgeführt werden, damit man dann zu vernünftigen Zahlen kommt. Wird aber ja nicht gemacht. Ja. Inzwischen ist es so, dass diese Typen, die da im Internet rumrandaliert haben, es waren teilweise Editoren der Zeitschrift Vaccines, die auch ihren Job, die gesagt haben, wir machen hier nicht mehr mit, weil das ist eine ganz furchtbare Studie. Und was passiert bei näherer Betrachtung dieser Leute? Die werden alle gesponsert von der Bill und Melinda Gates Stiftung. Tja, war schon sehr interessant. Und diese Conflicts of Interest, die im Editorial Board bestehen, die müssten ja eigentlich auch angegeben werden, werden aber nicht. Die hat nur der Rainer, der zweite Rainer, der hat das eben nachrecherchiert und hat es festgestellt. Super interessant. Was kommt da aber zum Ausdruck durch dieses Verhalten, habe ich Professor Weilach gefragt, weil er ist ja auch Psychologe. Mhm. Und er sagt, ja, das ist ein quasi religiöser Kampf um ein Weltbild. Ein quasi religiöser Kampf um ein Weltbild. Die Frage ist, und er hat auch gesagt, das hat nichts mit, wissen wir ja längst, hat nichts mit Intelligenz zu tun, jedenfalls nicht mit der herkömmlichen Intelligenz. Ich bin wieder mit dem Taxifahrer unterwegs gewesen, er wusste alles. Nun war allerdings seine Frau auch Biochemikerin, sodass er schon deshalb besser im Bild war. Aber das kann ich nur immer wieder wiederholen. Diese Leute, die nicht verbildet sind, die holen sich ihre Informationen und aufgrund der Informationen bilden die sich ihre Meinung. Kein normaler Mensch holt sich noch irgendwelche Informationen von den alten Medien. Nein, die gucken dann eben auch im Internet nach. Aber es gibt Menschen, die das nicht können oder denen kannst du alles direkt vor das Gesicht halten. Die haben keinen Zugang dazu. Sagte Wallach dann eben auch, viele seiner Freunde seien sehr klug im herkömmlichen Intelligenzsinne, aber sie merken es nicht. Die Umfragen, so sagte Professor Wallach, die sagen ja auch, dass alles okay ist. Wolfgang hat sofort eingeworfen, die sind gekauft. Ja, davon bin ich auch überzeugt.
Ja. Aber es ist genau das, was ich auch merke, da haben wir schon oftmals besprochen, die Menschen, die ich kennenlerne, die längere Zeit keine Massenmedien konsumieren oder kein Fernsehen schauen, da merkst du, hey, die sind viel wacher im Kopf und viel kritischer und das ist für mich auch wieder ein Beweis, ein Indiz, dass wir sowas von manipuliert worden sind. Ich auch, ich stehe dazu, lange, lange Jahre, bis ich gemerkt habe, hey, Moment mal, das geht gar nicht mehr und ich habe gar keinen Bock mehr, diese Sendungen zu schauen. Ich war früher ein Konsument, jeden Tag. Wirklich so, ich war voll ich war voll drin. Und darum verstehe ich die Menschen natürlich auch, warum, dass es auch eine gewisse Zeit braucht, bis du merkst, hey, Moment mal, ich werde manipuliert, ohne dass ich es merke.
Ich hoffe nur, dass die anderen, die da noch draußen sind und die vielleicht wenigstens die Fähigkeit haben, das zu merken, dass sie es noch rechtzeitig merken. Wir haben auch nachgefragt, gab es denn auch positive Reaktionen? Ja, die gab es. Und zwar ganz überwiegend waren die Reaktionen auf diese Studie, diese Veröffentlichung der Studie in Vaccines positiv. Aber trotzdem müssen wir davon ausgehen, wenn es nicht schon geschehen ist, dass diese Studie retracted wird. Hat aber so viel Wirbel aufgestoßen, dass die halbe Welt das mitgekriegt hat. Mhm. Und wenn es einmal draußen ist, ist wie mit der Zahnpasta aus der Tube, dann kriegst du es eben nicht mehr rein. Ja. Insofern hat das voll gezündet, so sehen das die beiden auch, und hat hier eine weitere Kerbe oder einen weiteren Riss in den Damm geschlagen.
Übrigens, ich habe da noch eine Folie, die hast du wahrscheinlich, kennst du noch nicht. Wir haben aus der Schweiz eine Übersicht in Bezug auf Impfen. Schweiz, Impfungen in den Altersgruppen. Schau mal die ersten zwei Kästchen an. 0 bis 9 und 10 bis 19. Mhm. Da wurden 0 bis 9 schon 289 die erste und die zweite 127 Menschen oder Kinder, das sind ja Kinder, jüngste Kinder sind durchgeimpft in der Schweiz und von 10 bis 19 haben wir 28.000 Kinder, die durchgeimpft sind mit zwei Dosen.
Das ist absolut unbegreiflich.
Und jetzt ist es
Absolut
natürlich,
unbegreiflich.
natürlich der Punkt, jetzt ist die einzige Möglichkeit ist, dass es Eltern darauf bestehen, dass ihre Kinder gesumpft werden. Das ist die einzige Möglichkeit, weil das gab bisher noch keine Bewilligung, um das zu tun. Erst recht nicht unter 12.
Ja, die
Also,
werden sich irgendwann nicht mehr selbst im Spiegel in die Augen gucken können.
das ist, das kann ich mir nicht vorstellen, wenn du nur, ich sage jetzt mal, nur 2 Sekunden nachdenkst und sagst, hey Leute, die Kinder sind nicht gefährdet. Null. Das haben wir heute auch wieder bei den Österreichern gesehen. Die haben keine Todesfälle unterhalb von, glaube ich, 40. Nix, nada. Und jetzt willst du alle Kinder impfen, sumpfen. Ich verstehe es nicht, echt nicht. Also, schwierig.
Ja, die Frage wird immer lauter. Ne? Die Frage wird immer lauter. Worum geht es hier eigentlich? Um
Ja.
Gesundheit auf keinen Fall. Weil
Nein.
warum soll man nicht gefährdete Bevölkerungsgruppen, wo es null Todesopfer gegeben hat, warum soll man die diesem wahnsinnigen Risiko aussetzen?
Das ist so krank. Aber weißt du,
Ja.
die müssen so in der Angst sein, entweder voll manipuliert, voll in der Angst, weil sie sagen, hey, ich möchte mein Kind schützen. Ich glaube, wenn du mit diesen Eltern redest, sagen die, ja, ich möchte ja nur das Beste für mein Kind. Das ist ja das
Tja.
Schlimme. Und eines Tages merken sie, hey, shit, wir haben unser Kind vergiftet. Und wenn du Pech hast, stirbt es noch. Also ich möchte nicht diese Eltern sein.
Nee. Nee, nee. Also mit den Leuten will keiner tauschen. Und also es ist nur unbegreiflich, als würden sie diese Informationen nicht mal erreichen. Obwohl es ja offizielle Informationen sind, die auch zumindest in den USA, aber vielleicht eben nicht in der Schweiz, in den Mainstream-Medien Fox News berichtet worden sind. Ne?
Das ist heftig.
Ja.
Übrigens, was ich noch sagen wollte, wir haben einen neuen Rekord, wir sind bei mittlerer zwischendurch war ich mal bei 17.000.
Wow.
Du
Dann
bist
scheinen wir ja einen Informationsbedarf zu befriedigen.
absolut, du bist ein Garant für viele Zuschauer. Ja, was gibt's
Schön.
noch zu berichten? Was gab's noch für Themen?
Du, wir waren dann schon durch. Das war
Gut.
das Ende im Gelände. Wir haben uns danach noch ein bisschen mit Wolfgang unterhalten. Ich habe dann hinterher gerade vorhin noch gehört, dass Wolfgang und Viviane und Stefan Kohn, ich musste ja zurück, weil ich ja schon wieder in den amerikanischen Zoom musste, dass die sich noch sehr, sehr gut unterhalten haben und dass bei dieser persönlichen Begegnung, das ist einfach was ganz anderes, dass bei diesen persönlichen Begegnungen was passiert. Da kommt wesentlich mehr bei rum, als wenn du das im Zoom nur immer machst. Ne? Sie haben gute
Absolut.
Ideen, auch was den Wahlkampf angeht, dass wir da jetzt auch mal im Vordergrund treten müssen als Gesichter. Das war längst überfällig. Denn auch da, wir werden überall werden wir unterwandert. Also das passiert in den Medien, das passiert in der Politik, aber das passiert natürlich auch in so einer Partei. Und da bestehen schon große Verdachtsmomente, dass das eben auch ist nicht verwunderlich, aber dass das auch in der Partei die Basis passiert. Wir haben da so ein paar Leute ausgemacht, denen wir ein wenig auf die Finger geklopft haben. Und wir hoffen, dass das reicht. Wenn es nicht reicht, werden wir eben noch mehr machen müssen. Aber wir
Ja.
werden jetzt mit den Gesichtern, die auch da draußen unterwegs sein wollen, also Martin Schwab, Viviane Fischer, ich, Susharit Bhakti, Karina Reiß, Ernst Wolf, und wie sie alle heißen, wir werden da ein bisschen klareres Profil zeigen, weil wir gehört haben, das wollen die Parteimitglieder auch, damit da eine bessere Orientierung möglich ist.
Absolut. Hast du irgendwas noch gehört? Das ist immer wieder die Frage mit diesem Magnetismus. Ich weiß, dass da diverse Experten dran sind, das zu untersuchen. Gibt es da Infos? Hast du irgendwas? Kannst du dazu was sagen bei der Magnetismus, bei
Ja,
dieser Sumpfung?
also wir waren erst alle skeptisch. Ich kann dazu nichts sagen aus eigener Sachkenntnis, weil ich ja Anwalt bin.
Ja.
Und mir dann von Experten erst die Stellungnahmen holen muss, um mir dann eine eigene Meinung zu bilden. Aber mit Mike Jeden habe ich auch gesprochen und Mike Jeden, der am Anfang sehr skeptisch war, sagte, verdammt, das stimmt tatsächlich.
Ja.
Und wir wissen auch, wie es passiert. Und zwar gibt es in Berlin, ich glaube, die heißen Chemicell oder so ähnlich. Da gibt es eine Firma, die produziert das Zeug was das nennt sich dann, was dann zu dieser Magnetofaction führt. Die produziert merkwürdigerweise im gleichen Gebäude, in dem sich entweder das Büro oder die Produktionsanlagen, das weiß ich jetzt nicht genau, aber im gleichen Gebäude wie Tippmolbiol befindet. So, und dieses Zeug ist offenbar die Ursache dafür, dass, das sage ich jetzt laienhaft, dass das, was eigentlich hier an der Einstichstelle bleiben sollte, durch den ganzen Körper gepeitscht wird. Das passiert durch diese Magnetofaction. Ist aber ausdrücklich, genau wie die PCR-Tests, nicht für die Behandlung von Menschen da, sondern nur für scientific purposes, also nur für wissenschaftliche Zwecke. Da werden wir noch genauer reingucken, aber das ist richtig, das passiert tatsächlich bei diesen sogenannten Impfungen, dass in sehr vielen Fällen die Leute dann nicht nur an der Einstichstelle, sondern weil es durch den ganzen Körper gepusht wird. Das ist der Grund offenbar, warum das Zeug dann in sämtlichen Zellen, also in allen Organen zu finden ist. Bei einer dieser Frauen, da gab es ja so ein Video, sogar am Kopf, das heißt, das Zeug ist auch bis ins Gehirn vorgedrungen. Wenn du dir da so einen Metallschlüssel an den Kopf halten kannst und der bleibt kleben, ohne dass du da groß verschwitzt bist oder so, das hätte ja auch noch eine Wirkung sein können, dann heißt das, dass dieses Zeug, was nur für wissenschaftliche Zwecke da ist, offenbar missbraucht worden ist für die, um die Effizienz, ich will es mal so ganz, ganz vorsichtig formulieren, Effizienz dieser sogenannten Impfung zu steigern.
Wenn wir schon dabei sind, das ist ja dieses Graphenoxid, wo man jetzt momentan in aller Munde ist. Hat man dann schon irgendwelche Erkenntnisse bei den Experten? Kann man da schon was sagen oder ist das einfach noch zu früh?
Das scheint so zu sein. Es war heute auch Thema in dem Zoom. Ich bin ja, als ich dann von Berlin zurückgefahren bin mit dem Auto, war ich ja im Zoom mit den Amerikanern, den Kanadiern und den Australiern. Das scheint so zu sein, aber die sind da noch zurückhaltend. Die Mediziner darunter sind noch ein bisschen und die Wissenschaftler sind noch zurückhaltend, weil wir wollen noch ein bisschen mehr an konkreten Daten haben.
Absolut. Vielleicht noch eine letzte Frage, wo viele interessiert. Das ist immer noch dieses mögliche Shedding. Gibt es eine neue Erkenntnis? Weil das ist, viele sind da sehr besorgt in Bezug auf Geimpfte und Ungeimpfte. Was ist der aktuelle Stand?
Ja, auch da glaube ich, sollte man nicht gleich in Panik verfallen und über jedes Stöckchen springen. Aber was wohl sicher ist, ist, dass Geimpfte den Impfstoff in Anführungsstrichen weitergeben und vor allem das Spike-Protein weitergeben können durch zum Beispiel die Muttermilch oder durch Blut. Soweit sind die Wissenschaftler, die wir gesprochen haben, sich schon einig. Wir haben ja einen davon, das war doch Roger Hodgkinson, den hatten wir ja bei uns in der Sitzung. Und der berichtet sogar von einem nachgewiesenen Fall einer Mutter, die geimpft worden ist und gestillt hat und wo das Kind dann innere Blutung erlitten hat. Also diese typische thromboseähnliche Nebenfolge. Ne?
Also ich finde auch, es ist wichtig, dass wir dem allen diesen Hinweisen nachgehen, aber wie du sagst, dass wir nicht über jedes Stöcklein springen, weil es ist auch viel, viel Fake-News da auch bewusst. Ja. Glaube ich, um zu verunsichern, um dann wieder zu diffamieren, uns wieder zu spalten. Darum soll man einfach achtsam sein mit diesen ganzen Infos, weil viele haben das Tendenz, da kommt ein Sensationsvideo, zack, geht das raus und dann merkt man, das ist ein Fake. Ich stelle auch vieles in Frage, zum Teil zeige ich mal ein Video, frage dann die Community, habt ihr Hinweise, um so vielleicht zu versuchen herauszufinden, ob das stimmt oder nicht, weil ich weiß es nicht, weil wie wollen wir das selber beweisen können? Das ist ja genau das. Und viele sagen, Roger, was zeigst du da für einen Mist? Das ist Fake. Ich sage, hey, das ist ja eigentlich den Diskurs, den das es momentan nicht mehr gibt. Es gibt irgendeine These, dann diskutiert man darüber und so kann man miteinander herausfinden, könnte das stimmen, könnte das nicht stimmen? Und ich sage immer, recherchiert selber. Und ich glaube, das ist auch meine Motivation, die Leute zu animieren, selber zu recherchieren und selber nachzuschauen, was stimmen könnte und was nicht. Weil das habe ich verlernt in den letzten Jahrzehnten, meine eigene Meinung zu bilden in Bezug auf Pharma, Wissenschaft, sei das Klima, Politik. Das ist ja alles manipuliert und gesteuert.
Ja, und ich glaube, man hat dort. Immer, man hat, Ja, man hat das hingenommen. Man hat das gedacht, naja, wenn es in der Tagesschau berichtet ist, die recherchieren doch. Tja, ja, jetzt wissen wir, dass das nicht der Fall ist, sondern dass es sich ganz, ganz viel, vielleicht nicht immer, aber man muss ja jetzt bei allem aufpassen, um Manipulation und Propaganda handelt.
Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und da müssen wir einfach achtsam sein auf der ganzen Linie und schauen, wie sich das weiter verhält. Ja, habt ihr schon ein Thema nächste Woche, Freitag?
Nee, werde ich morgen um 11 mit Corwin und noch zwei anderen besprechen. Wir haben jedenfalls, glaube ich, reichlich interessante Leute da, die ich teilweise schon jetzt für die letzte Sitzung haben wollte. Aber das wäre zu voll geworden. Also da sind, ich glaube, das wird nochmal eine Nummer spannender. Ganz echt.
Also einen Punkt habe ich noch, den möchte ich jetzt noch bringen. Ich habe gehört, aber es ist unbestätigt, wenn jemand das weiß oder das mir zusenden könnte, wäre ich super dankbar. Es gibt anscheinend, dass das Gesundheitsministerium von Deutschland Briefe verschickt an Angehörige, die Menschen, die nach der Impfung verstorben sind und die milde ausgedrückt unter Druck setzen, um irgendwas in diese Richtung zu sagen. Das habe ich jetzt gehört, das hat mir jemand bestätigt, ich habe es noch nicht beweisen können. Falls irgendjemand da was kennt, wären wahrscheinlich auch du und natürlich auch der Corona-Ausschuss super happy, um dieses Dokument zu bekommen, weil das wäre natürlich unglaublich. Ich kann das noch nicht bestätigen, ich habe das mündlich zugesichert bekommen. Es wird jetzt gecheckt, ob ich ein Foto bekomme von diesem Brief, aber das wäre natürlich dann der Super-GAU. Also darum habe ich das auch noch aufrufen wollen, weil wir sind jetzt immer noch über 15.000 Menschen. Vielleicht hat da jemand Zugriff zu diesem Dokument. Darum. Und nicht zu vergessen, Whistleblower geht auf corona-ausschuss.de. Da gibt es auch einen Link, wo du anklicken kann, wenn du was zu berichten hast, wo du sagst, ich möchte da nicht mehr mitmachen. Da habt ihr auch Möglichkeiten, diese Menschen zu schützen, zu unterstützen, dass sie auch aussagen können. Meldet euch. Ich glaube, es ist besser jetzt als nie. Und ich denke, es ist jedes Puzzleteil ist wichtig. Und ihr seid am Sammeln von diesem Puzzleteil, dass das endlich voll wird. Und irgendwann kommt der Tag, wo man sagen kann, so, und jetzt ist gut.
Das ist das Wichtigste. Alles muss rauskommen. Alles muss exposed werden. Und das passiert gerade.
Ja, Rainer, wie immer, hat mega Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank und bleiben wir dran. Und wie sagt man so schön, aufgeben ist keine Option. Wir werden das schaffen. Die Frage ist nur, wann. Aber ich glaube, gewisse Stricke werden immer ein bisschen enger. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass es bald krasse Themen sein wird, die man jetzt so noch nicht verkünden kann, weil im Hintergrund laufen.
Das stimmt. Da ist noch einiges, was kommt. Ja.
Rainer, vielen Dank. Bis sehr bald.
Okay, tschüss. Bis dann.
Ciao, gut, ciao.
Tschüss, tschüss.
So, das war Rainer. Was wieder für ein tolles Gespräch. Ich hoffe, ihr konntet da was mitnehmen. Ich finde es toll, wie er für den Einsatz hat. Und ganz wichtig, nicht wegen mir jetzt im Besonderen, sondern dass ihr nichts mehr verpasst. Oben rechts habt ihr im D-Live Follow, könnt ihr klicken. Und auch vor allem meinen Telegram-Kanal abonnieren, weil ich werde immer ankündigen, wenn ich live gehe. Die Benachrichtigung im D-Live funktioniert leider nicht so gut. Dann am besten im Telegram schauen und da werde ich dann schauen, berichten, wenn ich live gehe. Wahrscheinlich wieder Sonntag und sonst zwischendurch mache ich immer wieder dies und das oder News. Könnt ihr das gerne anschauen. Ich glaube, war wieder eine sehr, sehr wichtige Information von Rainer und ich weiß, für viele Menschen ist es zu wenig schnell, es soll doch schneller gehen, es ist doch so klar. Aber liebe Menschen da draußen, die haben das wahrscheinlich seit Jahrzehnten geplant. Und da kann man nicht davon ausgehen, dass in 2-3 Tagen das vorbei ist. Und ich glaube, es muss auch diese Class Action, wo Rainer dran ist. Ich bin kein Rechtsexperte, aber ich glaube, bei solchen Fällen hast du einen Schuss. Und der muss sitzen. Und darum bin ich überzeugt, das muss gut vorbereitet sein. Und die Richter haben natürlich auch den Termin bekannt gegeben, ist glaube ich im November. Deshalb brauchen wir Geduld, auch wenn es schwierig ist. Und ja, ich bedanke mich bei euch allen. Geduld ist eine Tugend. Ja, hast du recht. Und wir bleiben dran. Genialer Moderator, vielen Dank. Danke für die Arbeit. Ja, sehr gerne. Wir werden dranbleiben und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend und vergesst nicht, noch den Newsletter auf der Homepage zu abonnieren für die Notfallliste, falls da wirklich mal Telegram auch ein Problem sein sollte, was wir nicht hoffen. Aber ich bin gerne einfach vorbereitet. So, das war's. Nicht vergessen, glaubt mir nichts, was ich sage. Recherchiert selber und verbinde die Punkte. Und jetzt kommt natürlich ein Lied. Was nehmen wir für ein Lied? Ja, ich glaube, das passt heute. Genau. Moment. Ja, das ist ein, ich finde wieder mal ein passendes Lied. Zwar ein heftiges Lied, aber das ist wirklich passend. Moment, ich muss es suchen. Gib mir eine Sekunde. Wo ist es? Ich habe viel zu viele Lieder da, aber ich werde es finden. Wo ist es, das tolle Lied? Da. Ihr kennt es, es ist zwar heftig, aber es ist einfach mal wieder ein bisschen wach zu rütteln. Bis dann. Tschüss zusammen. Bye bye.
Wir leben in einem Land, in dem mehr Schranken stehen, als es Wege gibt, mehr Mauern als Brücken, die Stimmung ist negativ und die alten Fragen, warum rauche ich täglich Weed und warum sind ich und meine Generation so depressiv? Wir sind umgeben von lebenden Toten, umgeben von Schildern, die uns sagen, betreten verboten, umgeben von Skinheads, die Türken und Afrikanern das Leben nehmen, während Bullen daneben stehen, um Probleme aus dem Weg zu gehen, umgeben von Ja-Sagern, die alles nur nachlabern, denen kaltes, dunkles Blut pumpt durch die Schlagadern, umgeben von Kinderschändern, die nur Bewährung kriegen, genau wie die scheiß Nazis, die noch Opfer unter der Erde liegen, hat dieses Land wirklich nicht mehr zu bieten, als ein paar Millionen Arschgesichter mit einer Fresse voller Hämorrhoiden. Die meinen dieses Land sehr zu lieben, doch sind nicht sehr zufrieden. Passt zu eurem Fuß oder warum seid ihr hier geblieben? Ich muss mich von euch ganzen Schlappschwänzen abgrenzen, all den ganzen Hackfressen, die mich jeden Tag stressen. Es sind die gleichen Leute an der Spitze, die sich satt essen und Minderheiten werden zur Mehrheit und trotzdem vergessen. Weck mich bitte auf aus diesem Albtraum. Menschen sehen vor lauter Bäumen den Wald kaum. Man versucht uns ständig einzureden, dass es noch möglich wäre, hier frei zu leben. Weck mich bitte auf aus diesem Albtraum. Menschen sehen vor lauter Bäumen den Wald kaum. Ich und du und er und sie und es sind besser dran, wenn wir uns selber helfen. Ich bin der Typ, der kurz nach Beginn der Party schon geht, weil ich nicht feiern kann, solange ich hier in Babylon lebe. Wir haben miese Karten, regiert von Psychopathen, verwaltet von Bürokraten, die keine Gefühle haben. Kontrolliert von korrupten Cops, die oft Sadisten sind. Verdächtige suchen nach rassistischen Statistiken. Gefüttert von Firmen, die uns jahrzehntelang vergifteten. Informiert durch Medien, die es erst zu spät berichteten. Scheiß auf den Unfall im PKW. Schäden von THC, wir haben bald alle BSC. Und du schaust noch auf dein EKG, bevor dein Herz stoppt. Und denkst, auf dieses dicke Steke dich jetzt trotzdem noch Bock. Verdammt nochmal, Gehirnwäsche pur rund um die Uhr. Und Vater Staat schlägt und vergewaltigt Mutter Natur. Die scheiß Politiker dienen der dunklen Seite wie Darth Vader und haben einen Horizont von circa einem Quadratmeter. Keine eigene Meinung, doch 10 eigene Ratgeber. Die schwachsinnigen Scheißreden, als hätten sie einen Sprachfehler. Hoffen die braven Wähler zahlen weiterhin gerne Steuergelder. Doch ich bin hier, um Alarm zu schlagen wie ein Feuermelder. Weck mich bitte auf aus diesem Albtraum. Menschen sehen vor lauter Bäumen den Wald kaum. Man versucht uns ständig einzureden, dass es noch möglich wäre, hier frei zu leben. Weck mich bitte auf aus diesem Albtraum. Menschen sehen vor lauter Bäumen den Wald kaum. Ich und du und er und sie und es sind besser dran, wenn sie uns selber helfen. Oh. Was sagt von Merkel dazu? Ich glaub, ich ruf sie mal an. Sag zu ihr, Angie, sieh dir doch unsere Jugend mal an. Ein Drittel starrt mit offenem Mund auf ihre Playstations. Das zweite Drittel feiert im Exzess als Rave Nation. Als hängig, abhängig von teuflischen, pharmazeutischen Erzeugnissen. Weil sie nicht wussten, was diese Scheißdrogen bedeuteten. Das dritte Drittel hängt perspektivlos rum auf deutschen Straßen. Kids mit 13 Jahren ziehen sich schon dieses Zeug in die Nase. Die keine Ziele, aber nur Träume haben. Das sind meist teure Wagen. Sie planen ihr Leben nicht weiter als heute Abend. Denken zur Not geht es wie bei Nintendo noch neu zu starten. Scheißen drauf, ob sie bald sterben. Der will schon alt werden. In diesem Land, in dem mehr Schranken stehen, als es Wege gibt. Mehr Mauern als Brücken, die Stimmung ist negativ. Und die alten Fragen, warum rauch ich täglich Weed? Und darum sind ich und meine Generation so depressiv. Weck mich bitte auf aus diesem Albtraum. Menschen sind voll lauter Bäume, den Wald kaum. Man versucht uns ständig einzureden, dass es doch möglich wäre, hier frei zu leben. Weck mich bitte auf aus diesem Albtraum. Menschen sind voll lauter Bäume, den Wald kaum. Ich und du und er und sie und es sind besser dran, wenn wir uns selber helfen. Weck mich bitte auf aus diesem Albtraum. Menschen sehen vor lauter Bäumen den Wald kaum. Man versucht uns ständig einzureden, dass es doch möglich wäre, hier frei zu leben. Weck mich bitte auf aus diesem Albtraum. Menschen sehen vor lauter Bäumen den Wald kaum. Ich und du und er und sie und es sind besser dran, wenn wir uns selber helfen.